So, das ist heute eine Steilvorlage. Die, die Fußball mögen, kann ich jetzt ärgern. Wir schauen mal. Jede Firma, jede Organisation, jedes Unternehmen braucht ein Logo. Das ist Logo. Ja. Die meisten Unternehmen haben eins, auch die lieben Zeller Mission hat eins. Das quietscht noch ein bisschen, oder? Das gehört, so sagt man, zum festen Bestandteil einer sogenannten Corporate Identity. Ein Logo veranschaulicht in bildlicher Form, wofür ein Unternehmen steht. Man sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Logo hat drei verschiedene Aufgaben, ist ein Symbol, steht für das Unternehmen mit seiner Marke und dessen Markenwerte in bildlicher Darstellung. Es muss ein Wiedererkennungswert da sein. Bilder lassen sich besser und schneller erfassen und merken. Das merken Eltern, wenn sie auf der Autobahn unterwegs sind und das gelbe M erscheint. Jedes Kind weiß, worum es geht. Es dient der Kommunikation. Alles, was ein Unternehmen aussagen möchte, sollte über das Logo nach außen transportiert und kommuniziert werden. Wir Christen haben auch ein Logo. Unser Logo ist das Kreuz. Das Kreuz ist ein Symbol, bei dem jeder weiß, dass es zu Christen gehört. Das Kreuz ist auch in unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder schnell zu erkennen. Und das Kreuz kommuniziert die zentralen Aussagen des christlichen Glaubens. Ob natürlich diese Botschaft immer richtig verstanden wird heute noch, ist zu hinterfragen. Das Kreuz dient ja heute als Schmuck. Das hat den Rocker an der Brust hängen, als Schutzzeichen, als Bekennerzeichen, was immer. Man sieht es in Dracula-Filmen, ne? So, dass man das Kreuz vor die Vampire hält und so ähnliches. Also es hat sehr unterschiedliche Bedeutungen. Unser Predigttext heute Abend, ne? Oder Nachmittag, je nachdem. Ich lese ihn uns aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Da schreibt Paulus: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es: Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Bis dahin. Wir Christen haben das Kreuz als Logo. Das Kreuz ist das Symbol, an dem wir weltweit erkannt werden. Und ich meine, dass alle wichtigen Kriterien eines Logos erfüllt. Das Erste, unser Logo, das Kreuz, ist einzigartig und unverwechselbar. Um es mit den Worten von Logo-Designern zu sagen, das Kreuz ist ein Symbol, es steht für das Unternehmen Kirche mit seiner Marke in Form einer bildlichen Darstellung. Am Anfang war es ja so, da war für die Christen nicht unbedingt das Kreuz das Wiedererkennungszeichen. Es war das sogenannte Staurogramm oder das Christusmonogramm. Erst im 5. Jahrhundert hat sich das Kreuz als Symbol der Christen durchgesetzt. Wir sind nicht durch eine Unternehmensberatung dazu gekommen oder was ähnliches, sondern es hat sich geschichtlich ergeben, so ist es gewachsen. Das Logo, das Kreuz, ist einzigartig und unverwechselbar, das kann man wohl sagen. Wer hat schon ein Hinrichtungs- und Folterinstrument, ähnlich wie eine Guillotine, einen Galgen oder einen elektrischen Stuhl als Logo? Findet man nicht so oft. Das Kreuz gehört von seinem Ursprung her zu einem der grausamsten Hinrichtungs- und Folterinstrumenten. Vor Jahren lief ja der Film Die Passion von Mel Gibson. Ich weiß nicht, wer sich den angetan hat. Der kann das sicherlich noch mal besser nachvollziehen, was Kreuzigen eigentlich beinhaltete. Im alten Orient wurden Menschen an einem Kreuz qualvoll hingerichtet. Also zuerst liest man von den Phöniziern, dass diese Methode bei ihnen üblich war. Römer übernahmen das eigentlich erst von den Karthagern. Und im Römischen Reich hat man vorzugsweise Sklaven gekreuzigt, um andere Sklaven vor der Flucht abzuhalten oder sie abzuschrecken. Auch Aufständische wurden besonders in eroberten Gebieten so hingerichtet. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Wir wissen, dass zum Beispiel aus der Geschichte Paulus wurde ja nicht gekreuzigt. Petrus wurde gekreuzigt in Rom. Paulus wurde enthauptet. Paulus war römischer Bürger, Petrus nicht. Also diese Form des Todes oder der Hinrichtung war also nur für andere vorbehalten. Die römische Hinrichtungsmethode des Kreuzigens sollte einen Verurteilten absichtlich besonders langsam und grausam töten. Das konnte manchmal Tage dauern, bis sein Tod eintrat. Es sollte Leute demütigen, die dort starben, und dann andere auch abschrecken. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr an die einzelnen Schritte gehen, was dort bei der Kreuzigung passiert ist. Wer sich Karfreitag Predigten schon angehört und vieles haben wir ja bildhaft gesehen, es war was Furchtbares. Und wenn man das weiß, dann muss man sagen, das kann man wohl sagen, unser Logo, das Kreuz, ist einzigartig und unverwechselbar. Findet man nicht so schnell. Man kann natürlich fragen, warum in aller Welt haben sich die Christen ein Hinrichtungs- und Folterinstrument als Logo ausgewählt? Das ist ein bisschen makaber. Es gibt ja manchmal Leute, die heben sich irgendwo einen Schädel auf, einen menschlichen mit Bleistiften drin oder so. Finde ich recht makaber. Warum haben die sich ein Kreuz rausgesucht? Das hat etwas mit der zweiten Bedingung eines Logos zu tun. Das Kreuz vermittelt klar und deutlich, worum es beim christlichen Glauben geht. Man sagt, ein Logo dient der Kommunikation. Alles, was ein Unternehmen aussagen möchte, sollte über das Logo nach außen transportiert und kommuniziert werden. Die Botschaft muss klar, verständlich und unverwechselbar sein und die Unternehmensphilosophie zum Ausdruck bringen, so sagen das Logo-Entwickler. Das Kreuz erfüllt alle diese Kriterien. Ist mir noch sehr eindrücklich hängen geblieben. Vor vielen Jahren war ich mal in Manila, hatte dort Aufenthalt, 12 Stunden oder so, und war in einem sehr, sehr großen Buchladen dort. In Manila werden ja viele Bücher gedruckt. Und habe dann da so rumgestöbert. Und das hat mich dann echt betroffen gemacht, weil diese gesamte evangelikale Literatur war ausgebraut vom biblischen Kochen übers evangelikal-theologisch-biblische Nägelschneiden und Abnehmen und ich weiß nicht was. Es war eine breite Palette von Lebensberatungsangeboten. Und ich habe damals gedacht, ist das das Wesentliche des christlichen Glaubens? Es geht nicht darum, dass diese Dinge auch ein Teil unseres Lebens sind, auch wichtig sind. Also man muss sie nicht komplett bagatellisieren, aber die Gefahr besteht, dass man sich als Christ nur noch an der Peripherie seines Glaubens bewegt, nicht mehr im Zentrum. Im Kreuz, das heißt im leeren Kreuz, ist konzentriert zum Ausdruck gebracht, was Christen allen Menschen zu sagen haben. Das Kreuz sagt aus, dass es um Schuld, Gericht, Verurteilung und Strafe geht. Es geht um Leben und Tod, um Verlorenheit und Errettetsein und um die Hoffnung der Auferstehung. Paulus schreibt, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Paulus redet von der Botschaft vom Kreuz. Es geht nicht um Design und Geschmack und ob das auch emotional anspricht und dekorativ schön ist, sondern um Inhalte, für die das Kreuz steht. Und was ist die Botschaft vom Kreuz? In der Botschaft vom Kreuz geht es um gerettet sein und verloren sein. Was meint Paulus damit? Er stellt das Geschehen am Kreuz in den großen Zusammenhang der Geschichte der Welt und der Menschheit und eines jenseitigen Einzelschicksals. Er sagt, Gott selbst wird dort am Kreuz hingerichtet. Schuldlos erleidet er die Strafe für die Menschen und für die ganze Schöpfung. Gott hat die Welt und den Menschen gut geschaffen. Der Mensch ist kein Zufallsprodukt einer imaginären Evolution. Gott hat das Universum und den Menschen geschaffen und gut hat er alles gemacht. Er hat den Menschen ihm ähnlich gemacht und damit geradelt, in direkter Beziehung mit ihm zu leben. Und paradiesische Zustände waren das damals. Friede im Land, kein Streit, kein Töten. Mensch und Tier waren Vegetarier, man mag es heute beklagen, aber da musste kein Tier sterben zum Leben. Das werden auch mal wieder Zustände sein, die für die zukünftige Welt vorausgesagt sind. Die Welt war in Ordnung und die Beziehung zu Gott ebenfalls, aber der Mensch entschied sich gegen Gott, hat sich auf die Seite wieder göttlicher Mächte geschlagen. Und damit war alles verloren, was der Mensch durch seine Beziehung zu Gott hatte. Eine vertraute Gottesbeziehung, also Vertrauen zu Gott. Wir lesen das beim Sündenfall, dass die erste Reaktion von Adam und Eva ist, sie verstecken sich vor Gott. Und dieses sich vor Gott verstecken, das steckt uns allen ganz tief in den Knochen. Dass man eher ein bisschen einen Weg drumherum macht. Nicht das Vertrauen. Der Friede untereinander zerbricht, heiles Leben, alles ist kaputt. Und plötzlich stand der Mensch und die ganze Schöpfung auf verlorenem Posten. Verloren sein ist nicht in erster Linie eine auf den Menschen zukommende Dimension, so nach dem Motto Himmel und Hölle. Das ist ja so die volkstümliche Art und Weise zu denken. Wo kommst du hin? Hölle oder Himmel? Die Karnevalisten singen dann, wir kommen alle in den Himmel. Ich würde sagen, schauen wir mal. Aber so definiert man verloren sein. Die Dimension, dass zukünftig ein Mensch sich auch für sein Leben vor Gott verantworten muss, auch nach dem Tod. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber nicht der einzige. Ich glaube, verloren sein ist ein Ist-Zustand. Wenn Paulus vom Gerettetsein spricht, geht es nicht ausschließlich um ein letztes Gericht, in dem sich jeder Mensch vor Gott verantworten muss. Jeder Mensch steht heute schon auf verlorenem Posten. Seine Beziehung zu Gott ist massiv gestört. Und damit einhergehend auch die Beziehung zu Mitmenschen. Sein Leben ist begrenzt. Auf jeden von uns wartet der Tod. Das ist eine ganz nüchterne Erkenntnis. Und ja, der Mensch ist auch im Leben geplagt. Also ich bin jetzt kein Pessimist im Sinne von, es gibt nichts Schönes im Leben und lasst uns auch was genießen und fröhlich und lachen und Kunst und ich weiß nicht was. Natürlich, das gehört alles zum Leben dazu. Aber mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wie viel Prozent des Lebens gehören dazu? Und wie viel Prozent des Lebens ist das Leben eigentlich sehr, sehr beschwerlich? Und nicht nur für uns, man muss ja auch mal von seinem eigenen Schicksal absehen und ein bisschen weiterschauen in die Welt, wenn man sich das anschaut, diese Flüchtlingsströme. Habt ihr euch mal versucht auszumalen, wie es euch gehen würde, wenn ihr irgendwo da in so einem Massenlager untergebracht werdet? Von euch trennt nur noch eine spanische Wand vom Nachbarn. Überlegt ihr das mal und nicht nur einen Tag oder zwei, sondern 3 Wochen oder 3 Jahre. Das ist furchtbar, wie das Leben von manchen Menschen aussieht. Die Kriegsgebiete, die Bombenanschläge. Und dann sind die Einzelschicksale. Ich habe das gerade jetzt mitbekommen in unserer Nachbarschaft. Familie, die wir kennen, Ehepaar, eine Tochter. Die Frau haut ab, hat einen neuen Lover und sagt Tschüss, ist weg. Die Tochter, 13 Jahre alt, kommt nach Hause und findet ihren Vater tot vor, hat sich das Leben genommen. Die Tochter mit 13 Jahren kommt zur Oma. Die Oma hat auch einen neuen Lover, aber ihr Mann darf auch noch im Haus mitleben. Jetzt versucht euch mal die Verhältnisse auszumalen, wie schön das Leben sein kann. Und das sind nicht nur Einzelschicksale. Es gibt so viel Elend auf dieser Welt. Man muss nur mal in ein Krankenhaus kommen und dann chronisch Kranke erleben. Wenn so geballt das menschliche Elend auf einem Platz zusammen ist. Womit sich manche Menschen richtig plagen müssen. Ja, und das gehört auch mit zum Leben. Die haben dann keine Hoffnung mehr. Man versucht zu leben und weiß, dass man stirbt. Ein Mensch geht nicht nur verloren, sondern er ist verloren. Natürlich kommt das auch dazu, dass er sich noch verantworten muss. Und die Botschaft vom Kreuz, von der Paulus spricht, ist, dass Gott den Menschen aus seiner verlorenen Position errettet. Gott selbst wird Mensch in Jesus Christus. Er nimmt das Urteil, das über der ganzen Menschheit steht, der gesamten Schöpfung und jedem einzelnen Menschen auf sich. Er wird verurteilt, er wird hingerichtet, er stirbt am Kreuz. Und darum im christlichen Glauben geht es nicht vorrangig um Lebensbewältigung, natürlich auch, sondern in erster Linie um Vergebung der Schuld um ewiges Leben, Errettung aus dem Status der Verlorenheit, eine geordnete Beziehung zu Gott. Gott selber trägt die Strafe, die uns zusteht. Das Kreuz symbolisiert im senkrechten Balken, dass die vertikale Beziehung zu Gott befriedet ist. Und im waagerechten Balken symbolisch, dass die Beziehung zu Mitmenschen dementsprechend auch geordnet ist. Im Kreuz ist die Gottesbeziehung geklärt. Können wir wissen, wie Gott über uns denkt? Mal ganz persönlich. Meistens beschäftigt uns die Frage nicht so intensiv, wenn es einem gut geht. Aber in den Lebenskrisen, da tauchen plötzlich innerlich Fragen auf. Straft Gott mich jetzt gerade ab? Das ist ein Unfall. Wir haben gerade unsere Hauswirtschaft drin. Unfall, sie ist überhaupt nicht schuld. Von hier runter wird es erstmal gelähmt. Jetzt kann sie wieder ein bisschen die Arme bewegen und so. Wahnsinn, Wahnsinn. Eine junge Frau, eigentlich fit. Sie hat es mir nicht gesagt, aber ich würde mal fast vermuten, die fragt sich auch zwischendrin, warum? Straft mich Gott für irgendwas, was ich gedacht habe, was meine Motive waren? Da fallen dir tausend Sünden ein, die hast du vorher nicht gedacht. Das können ganz unterschiedliche Lebenssituationen sein, wo ein Mensch fragt, wie denkt Gott über mich und wirkt er mir nicht jetzt in eine rein? Und das Kreuz gibt darauf eine Antwort, in aller Deutlichkeit. In Jesaja 53, Vers 5 steht, aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So hat Jesaja das ausgedrückt. Und Paulus sagt am Kreuz, wenn du wissen willst, wie Gott über dich denkt, dann musst du ans Kreuz gucken. Und er sagt in Römer 8, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Gott ist nicht gegen dich. Egal, was die Lebensumstände jetzt mal machen. Gott ist für dich und er steht auf deiner Seite. Das sagt das Kreuz. Das bist du Gott wert. Und Gott hat hier Dinge geregelt, auch in der Beziehung. Unsere Beziehung zu Gott war zerbrochen. Die Angst davor, dass Gott mich abstraft oder wie ist mein Verhältnis, ist ja ausgelöst durch Schuld, die immer wieder uns anhaftet und zu uns gehört. Und Paulus sagt im Römerbrief, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Aber ist die Kleinsprache. Papa. Gott ist dein Papa. Der weiß, wie es dir geht. Und zu dem kannst du auch kommen, wenn du den größten Mist gemacht hast. Wenn du dir selbst vielleicht nicht vergeben kannst. Wenn du Dinge nicht mehr wieder gut machen kannst. Und dann steht Gott trotzdem auf deiner Seite. Und Gott nimmt dich auf und nimmt dich an. Das sagt das Kreuz. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Diese Botschaft vom Kreuz, der wurde damals und auch heute entweder vehement wieder besprochen oder sie ist belächelt worden. Paulus sagt, sie so fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Die Juden waren damals empört, dass ein Tod am Kreuz ein göttlicher Akt sein könnte. Im Alten Testament steht, verflucht ist, wer am Holz hängt. Und für sie war völlig klar, sie fordern Zeichen, sagt Paulus. Für sie war völlig klar, wenn Gott hier auf den Plan tritt, dann deutlich durch Macht und durch Wunder. 10 Plagen in Ägypten, der hat es dem Pharao mal richtig gezeigt. Durchzug durchs Rote Meer, das ist Gott. Wenn Gott etwas tut, dann sieht man das deutlich, dass es Gott ist. Aber ein Gott, der schwach wird, ein Gott, der sich auslachen lässt. Ein Gott, den man am Kreuz töten kann. Da sagen die Jünger, habt ihr einen an der Waffel? Das geht theologisch gar nicht. Wenn Gott, der hat das Universum geschaffen, der hat Macht, der hat Stärke, der setzt sich durch. Und dass Gott ein Verlierer sein soll, einer, der verreckt am Kreuz, der sich gegen Menschen nicht wehren und durchsetzen kann? Ach, so kein Gott. Und so haben sie das abgelehnt. Und die Griechen mit ihrer Philosophie, mit ihrer Logik, die haben gedacht, also ihr seid halt ein bisschen unterbelichtet, habt halt keine Bildung. Also wer sowas behauptet, Sühnetod da und so, ach du liebe Zeit, wo kommen wir denn daher? Ihr habt einen Schatten. Diese Haltungen begegnen uns heute. Das Kreuz steht im Kreuzfeuer der Ansichten. Man muss ja sagen, in einer sich wandelnden deutschen Gesellschaft muss man das auch mal wahrnehmen. Also wenn dann kritisiert wird, dass Kreuze in Klassenzimmern hängen und so, man will das nicht mehr, dann sollte uns das nicht zu sehr überraschen. Wir sind eine multireligiöse Gesellschaft geworden. Ein ganz großer Prozentsatz der Bevölkerung sind Atheisten, auch wenn sie zur Kirche gehören. Und wenn dann plötzlich die anderen zum Teil eine Mehrheit gewinnen, dann muss man sich nicht wundern, wenn die christlichen Symbole abgehängt werden. So sind nun mal die Mehrheitsverhältnisse einer Basisdemokratie. Schwieriger ist es noch, wenn in der eigenen Kirche der Sühnetod Jesu hinterfragt wird. Und das passiert. Es gab mal einen Artikel in der Welt, warum Theologen am Sühnetod Jesu zweifeln. Ne? Unlängst hat es der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller in einer Radioandacht des Westdeutschen Rundfunks gesagt: Ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. In Hamburg predigte Propst Horst Gorski vor einigen Jahren am Karfreitag, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Da langt man sich natürlich an den Kopf. Also als einfacher Mensch, als unvoreingenommenes Kirchenmitglied und simpler Bibelleser kommt man doch ins Grübeln, wenn man das Neue Testament liest. Denn so schreibt das dann der Autor dort, in der Welt, der war kein Theologe. Er sagt, allerdings gibt es die gravierende Ausnahme der Einsetzungsworte beim letzten Abendmahl, zumal in der Formulierung bei Matthäus im 26. Kapitel es dort heißt, nach Luther, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Also wer das Neue Testament liest, wer Paulus liest, den ganzen Römerbrief, wie kann der darauf kommen, auf den Gedanken, als sei das Kreuz und der Tod am Kreuz nicht ein Sühnetod für uns. Die Botschaft vom Kreuz ist klar und verständlich. Das Kreuz vermittelt, worum es im christlichen Glauben geht. Und das leere Kreuz, wir haben das leere Kreuz, das ist wichtig. Das symbolisiert, Christus ist auferstanden. Wir warten auf eine Wiederkunft und auf die sichtbare Erlösung der gesamten Schöpfung. Und das dritte und letzte: Das Kreuz ist das Symbol für Gottes Kraft und Barmherzigkeit. Wir haben vor der Predigt das Lied Amazing Grace gesungen. Es gibt immer wieder deutlich im Leben von Menschen ein Zeichen, dass das Kreuz mehr ist als nur eine Dogmatik. Also dass ich theologisch hier alles richtig sage. Christliche Weltanschauung. Sondern dass in dieser Botschaft vom Kreuz Dynamit drinsteckt, dass Menschen innerlich in ihren Lebensumständen auch verändert werden. Massiv. Kennt ihr die Story von John Newton? Dieses Lied wurde 1772 geschrieben. Wer seine Lebensgeschichte kennt, spannend. Er hatte eine kurze Kindheit mit 11 Jahren. Nachdem er die Mutter verloren hatte, die Stiefmutter hat ihn gehasst, kommt er als Schiffsjunge auf ein Boot. Die Royal Navy rekrutiert ihn zwangsweise für ein Kriegsschiff. Da John Newton als Teenager ist streitsüchtig, aufsässig und hochnäsig, die Navy tauscht ihn einem Sklaven gleich auf Madeira gegen 2 Matrosen eines Handelsschiffes ein. Und so gelangt er nach Sierra Leone in Afrika und wird Aufseher eines Sklavenlagers. Und da lebt er das mal so richtig raus, lässt die Sau raus. Ne? So ganz schlechten Charaktereigenschaften. Er nimmt sich, was er will, und er vergeht sich an Sklavinnen. Er ist aber daneben unzufrieden und krank und kann sich, das merkt er, aus diesem Zustand nicht befreien. Und dann kommt der Vater, lockt ihn unter einem falschen Vorwand, eine Lüge. Der Vater sagt, du hast ein Schiff geerbt, komm nach Hause. Und er steigt ins Boot und dann am 10. Mai 1748 gibt es auf dieser Reise einen wahnsinnigen Sturm auf dem Nordatlantik. Ladung und Besatzung gehen zum Teil verloren. Das ist ein Wunder, dass das Schiff nicht untergeht. Er überlebt. Und in dieser Situation, in dieser Krisensituation, wendet er sich an Gott. Da wendet er sich dem Kreuz zu. Und das Schiff geht nicht unter, er überlebt, er kommt nach Hause. Er hat sich als Christ gefühlt, aber für ihn war die Sklaverei zur damaligen Zeit kein Unrecht. Der ging wieder auf ein Schiff, auf ein Sklavenschiff, wurde sogar der Kapitän. Aber im Laufe der nächsten Jahre oder der drei langen Fahrten, da steigert sich die Ablehnung bei ihm gegen diese Sklaverei. Und dann wird er plötzlich schwer krank. Es war vermutlich ein Schlaganfall, den er hatte. Und erst diese Krankheit bringt ihn dazu, aus dem Sklavenhandel auszusteigen und als Hafenmeister zu arbeiten. Und dann kommt eine entscheidende Begegnung mit dem Evangelisten George Whitefield. Und da erst hat er richtig begriffen, was das Kreuz bedeutet, was der Glaube bedeutet. Das hat ihn völlig verändert. Er ist damals 30 Jahre alt. Und es wird ihm plötzlich bewusst, dass es einen Glauben ohne Konsequenzen oder Veränderung im Leben einfach nicht gibt. Neben seiner Tätigkeit beim Zoll beschäftigt er sich mit der Theologie. Der hat nebenbei Griechisch und Hebräisch gelernt und hat Theologie studiert. Und er wird dann mit 39 Jahren zum Priester geweiht. Und dann im Alter von 47 Jahren, da hat er dieses Lied geschrieben. Das Lied hat er nicht geschrieben gleich nach dem Sturm. Da ging Jahre drüber hinweg, wo er seinen christlichen Glauben auch reflektiert hat. Seine Lebensgeschichte, sein eigenes Leben reflektiert hat. Und dann hat er Amazing Grace geschrieben. Er hat auch weiteres geschrieben, seinen Erlebnisbericht, An Authentic Narrative, hat er 1764 geschrieben, wurde ein Bestseller in den USA und in England. Er wird öffentlich bekannt, er wird zum Gegner der Sklaverei. Seine Berichte über die Zustände auf den Schiffen verändern die öffentliche Meinung. Und außerdem bringt er den Politiker William Wilberforce, der war bei ihm nämlich in der Seelsorge und er war sein väterlicher Freund, den bringt er dazu, einmal in der Politik zu bleiben und dann die Abschaffung der Sklaverei als ihm von Gott gestellte Aufgabe zu sehen. Hinter Wilberforce stand John Newton. Der Mann, der selbst Sklave war und an versklavten Menschen viele Verbrechen beging, wurde zu einem ihrer prominenten Fürsprecher und das bis über den Tod hinaus. Jetzt muss man sich das überlegen, was Gott im Leben eines Menschen radikal verändert hat durch das Kreuz. Und das war seine Reflexion, Amazing Grace. Also es ist unglaublich, wie gnädig Gott sich mir gegenüber verhalten hat. Und was das plötzlich in einem Menschen auslöst, in seinen Beziehungen zu Mitmenschen, in seinem Engagement in dieser Welt und welche Folgen das hat. Paulus schreibt, für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz erweist sich als Kraft Gottes im Leben eines Menschen. In ihm wird etwas heilen, um ihn herum wird etwas neu und heil. Und wer sich darauf einlässt, der erfährt, dass es mehr als ein Logo ist. Im Kreuz steckt Kraft. Nicht im Symbol an sich, sondern in dem, was dahinter steht und was damit zusammenhängt. Und für uns als Christen, mit Stolz das Kreuz zu tragen, auch davon zu reden, auch wenn es ein Folter- und Hinrichtungsinstrument ist, wir tragen es nicht aus Galgenhumor. Wir tragen es, weil die Botschaft so entscheidend ist für uns persönlich und für die ganze Welt. Amen.